wirst du verrückt? Ein Mörder wird zum König? Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute Kampf um Schottland Teil 3, ein neues Königreich. Hallo, how are you doing here, Kamera Haarschiff. Wo waren wir nach den ersten zwei Teilen? Ach ja, Edward, der Hammer der Schotten hatte gerade den Freiheitshelden William Wallace grausam hinrichten lassen. Die schottischen Adligen hatten sich darauf dem englischen König unterworfen. Am Ende war es eben ein anderer König und solange ihre kleinen Reiche bestehen blieben, war es ihnen auch recht. Schottland, so schien es, war nun Teil des Plantagenet-Reichs, so wie Wales. Doch die Eitelkeiten zwischen den Fraktionen der schottischen Magnaten, sie waren immer noch nicht gelöst. Und Edward war im Jahr 1305 bereits 66 Jahre alt. Bald bekam er es mit einem deutlich jüngeren Widersacher zu tun. Robert the Bruce. Robert stammte aus der mächtigen de Bruce-Familie. Er war der Enkel des Anwärters auf den schottischen Thron im Great Course von 1290. Doch zunächst war Robert gar nicht darauf aus, König zu werden oder Schottland zu befreien. Er und seine Verbündeten wollten lediglich ihre Ländereien sichern, ihren bisherigen Status schützen. Und damit unterschied er sich in den Zielen von William Wallace. Doch König Edward stand Robert eher misstrauisch gegenüber. Er nahm ihm sogar wichtige Posten im Reich weg. Anders verfuhr er hingegen bei Roberts direkten Gegner, John Comyn. Der stand in Edwards Gunst und gewann an Land und Macht. Comyns Familie war schon vorher eine der mächtigsten überhaupt. Der entmachtete König John Balliol war sogar mit ihnen verwandt. Und hinter den Comyns scharten sich andere große Adelshäuser. Die enttäuschten Adelshäuser dagegen unterstützten Robert. Die Bischöfe des Reichs, Lamberton und Wishart, standen hinter ihm, der Earl of Athol, die Stuarts. Kurz gesagt, Bruce und Comyn, sie standen für den Bruch zwischen den mächtigen Häusern des schottischen Reichs um 1305. Darin lag der Ursprung des glücklichen Sündenfalls für Schottland. Und der geschah im Februar 1306. John Comyn und Robert the Bruce sollten sich treffen, um ihren Streit um Ländereien beizulegen. Treffpunkt war eine Franziskanerkirche in Dumfries. Dort war auch der Sitz des Gerichts, das den Streit schlichten sollte. Doch während des Treffens wurde Robert rasend vor Wut. Er zog sein Schwert und erschlug seinen Rivalen. Mord auf heiligem Boden. Das hatte Folgen. Konkret. Edward verfolgte ihn, weil er den Frieden gestört hatte. Der Papst exkommunizierte ihn, weil er auf heiligem Boden gemordet hatte. Die restlichen Comyns und ihre Verbündeten waren nun nicht mehr nur Rivalen, sondern Todfeinde. Diese Entwicklungen werden Robert noch in den Stunden nach der Tat gedämmert haben. Was blieb ihm also? Die Flucht nach vorne. So wurde dieser Mord zum Treiber der Geschehnisse. Erst König, dann Freiwild. Natürlich konnte Robert nicht alleine agieren. Er hatte die Unterstützung der Bischöfe und der adligen Alliierten. Roberts Flucht nach vorne sah so aus. Zunächst eroberte Bruce mit seinen Männern in den kommenden Wochen mehrere Burgen. Die Statthalter des englischen Königs waren von diesem plötzlichen Aufstand komplett überrascht. Doch Robert deutete auch an, er würde zu Verhandlungen bereit sein. Vermutlich hatte er zu der Zeit noch keinen konkreten Plan und schon gar nicht den Plan, selbst König zu werden. Diese Idee kam wohl von seinem Berater Bischof Wishart in Glasgow. Der sprach Bruce zunächst frei von seiner Schuld vor Gott. Und dann erinnerte er Robert daran, dass er nun sein Erbe antreten könne. Er war ja noch immer ein Nachfahre der Königsfamilie im weiteren Sinne. Also krönte Bischof Lamberton Robert the Bruce am 25. März in Scone zum König. Es war eine hastige Zeremonie, ohne den Stone of Destiny und ohne eine ordentliche Krone. Aber Bruce war erst einmal König. Allerdings erkannten natürlich nicht alle Magnaten ihn an. Sie sahen in ihm einen Thronräuber, der entfernt werden sollte. Mittlerweile hatten sich die Engländer auch wieder berappelt. Verjagt den Thronräuber! Unter Aimer de Valence bahnte sich eine englische Armee den Weg nach Norden und nahm zunächst Perth ein. De Valence war übrigens der Schwager des erschlagenen John Comyn. Es gab also eine sehr persönliche Komponente. Im Juni besiegte Valence die Armee von Robert. Von da an war der schottische König auf der Flucht. Seine Frau und Tochter wurden gefangen genommen. Sein Bruder Neil sogar hingerichtet, ebenso wie einige seiner adligen Mitstreiter. Die beiden schottischen Bischöfe saßen ab jetzt in Haft. Bei Loch Tay wäre es auch für Bruce fast zu Ende gewesen, als die MacDougalls, Verwandte der Comyns, ihn noch einmal in einer Schlacht schlugen. Robert floh nach Westen und verließ das Festland. Als Sommerkönig verspotteten die Engländer ihn jetzt, fortgejagt, bevor der Herbst da war. Robert im Exil. Im Westen fand er Feinde seiner Feinde. Angus Ogg von Isla und Christina, die Lady Garmoran, eine McGruery, waren verfeindet mit den MacDougalls und dem Earl of Ross. Hier wurde Robert aufgenommen und bekam sogar Unterstützung. Ohne die wäre er am Ende gewesen. Robert schmiedete Pläne und ließ Männer in Irland anwerben. Schon im nächsten Jahr wollte er wieder angreifen. Roberts Krieg. Doch so recht sollte das zunächst nicht gelingen. Schon bei der Landung wurden zwei weitere seiner Brüder festgenommen, Edward vorgeführt und hingerichtet. Robert selbst schaffte es, sich in sein ehemaliges Land zu flüchten, wo er die Wälder kannte. Von dort aus führte er kleinere Angriffe. Er schaffte es im April, dann einen ersten größeren Sieg im Glen Trull zu erringen. Und im Mai schlug er bei Loudoun Hill sogar seinen Widersacher Aimé de Valence. Aber eine echte Gefahr für den englischen König war er da immer noch nicht. Etwas anderes war es jedoch, das Alter. Es sprach sich herum, dass Edward im Sterben lag. Das und Roberts Siege hauchten dem Widerstand neues Leben ein. Als dann am 7. Juli 1307 Edward I., der Hammer der Schotten, tatsächlich hinschied, war neuer Mut gefasst. Zwar bestieg sofort sein Sohn Edward II. Den Thron, doch der musste sich zunächst um Angelegenheiten in England und Frankreich kümmern. Das ließ Schottland offen für Robert und seine Anhänger. Auf dem Blatt hätte Robert seine Gegner eigentlich gar nicht schlagen können. Sie waren viel zu stark. Doch sein militärisches Geschick und seine entschlossenen Verbündeten trafen auf Gegner, die sich nur schlecht untereinander koordinierten. Zudem halfen im Westen die MacGruerys und der Lord von Isla, sobald es gegen deren Nachbarn ging. So schaffte Robert es tatsächlich, trotz einiger kleiner Rückschläge, sich weite Teile des Reichs zu unterwerfen. Er begann sogar Hof zu halten und Recht zu sprechen, eben wie ein König. Dennoch, einige Schotten waren nicht überzeugt von ihm und wollten den geleisteten Eid gegenüber Edward I. nicht einfach aufgeben. Zur Strafe überzog Robert deren Ländereien mit Raubzügen. Er wollte einfach aufzeigen, dass Edward II. Nicht für Ruhe und Frieden in Schottland sorgen konnte, aber er schon. Roberts Männer nahmen etliche Burgen ein und entzogen so den Engländern ihre Machtbasis in Schottland. Er forderte den englischen König quasi ständig heraus. Im Jahr 1310 wollte Edward II. Dann beweisen, dass er noch immer Herr der Lage war. Er kam mit einer Armee, marschierte durch Lothian und zog sich dann aber wieder zurück. Denn nun hatte der englische König das Problem, dass seine Magnaten sich untereinander nicht einig waren. Robert witterte diese Schwäche und nutzte sie aus. Er eroberte die Isle of Man und kurz darauf Linlithgow. 1313 war Robert sogar frech genug, den Edward-treuen schottischen Magnaten ein Ultimatum zu stellen, nämlich sich ihm zu unterwerfen oder ihr Land zu verlieren. Die Wende bei Bannockburn. Im März 1314 belagerte Roberts Armee eine der letzten englischen Garnisonen, Stirling Castle. Man handelte ein Ultimatum aus. Wenn bis Sommer keine englische Armee nach Stirling käme, würde die Besatzung die Burg einfach aufgeben. Jetzt musste Edward reagieren und es war klar, wohin er ziehen musste. Robert konnte in Ruhe auf ihn warten. Am 23. und 24. Juni trafen die beiden Heere nahe Stirling Castle aufeinander. Die Schlacht am Bannockburn sollte als Wendepunkt in Schottlands Geschichte eingehen. Über den Verlauf habe ich einen eigenen Beitrag gemacht. Edward II. Verlor an diesem Tag nicht nur den Kampf, er entkam auch nur knapp der Gefangenschaft und viele seiner Adligen bezahlten mit ihrem Leben. Mit der Niederlage waren auch Roberts interne Feinde geschwächt, die Comyns entmachtet, die MacDougalls ins Exil getrieben, die restlichen Magnaten ergaben sich zähneknirschend dem neuen König. Bannockburn war eine Wende, aber nicht das Ende. Denn der Krieg mit England ging weiter, aber jetzt auf englischem und irischem Boden. Robert festigt seine Macht. In vielen Geschichten ist mit Bannockburn alles zu Ende. Aber wir haben ja gelernt, dass eine Schlacht kein friedliches System im Reich schafft. Den Erfolg auf dem Schlachtfeld musste Robert umsetzen in eine stabile Regentschaft. Er begann Länder und Titel unter seinen Getreuen zu verteilen und festigte so seine Machtbasis. Zudem, wenn es nicht wieder eine Situation wie nach Alexander III. Geben sollte, brauchte er einen Thronerben. Seine Frau und Tochter waren nach Bannockburn gegen Gefangene ausgetauscht worden. Seine Königin gebar ihm in den kommenden Jahren mehrere Nachkommen. Die Engländer waren quasi nur noch Statisten in Roberts Spiel. Einen weiteren Angriff von Edward schüttelte Robert nahezu lässig ab. Es gab aber noch ein großes Problem. Seine Exkommunikation. Die Declaration of Arbroath. Papst Johannes in Rom hatte ihn nicht als König anerkannt. 1320 unterschrieben darum 8 Earls, 31 Barone und viele weitere Adlige einen Brief. Der sollte gegenüber dem Papst ihre Unterstützung der Regentschaft Roberts aufzeigen. Dieser Brief ist heute als Declaration of Arbroath bekannt. Er gilt als eine Art Unabhängigkeitserklärung, denn in ihm sagen die Magnaten: For as long as but 100 of us remain alive, never will we on any conditions be brought under English rule. Solange auch nur 100 von uns am Leben sind, werden wir unter keinen Umständen unter englische Herrschaft gebracht. So wollten sie dem Papst klarmachen, dass die englische Herrschaft vorbei war und er doch bitte Robert anerkennen möge. Heute ist dieser Brief zu einem Gründungsmythos für Schottland geworden. Doch 1320 lief auch nicht alles gut für Robert, denn die Comyns im Exil sowie Verbündete in Schottland wollten John Balliols Sohn Edward auf den Thron heben. Und natürlich fand der englische König, auch Edward, das ganz gut. Doch Robert saß bereits fester im Sattel, als die Verschwörer dachten. Sie wurden verraten von vermeintlichen Verbündeten. Robert berief daraufhin ein Parlament in Scone ein. Dort ließ er die anwesenden Verräter verhaften und hinrichten. Das Ereignis ist heute bekannt als Black Parliament of Scone. Es besiegelte den Zusammenbruch der inneren Opposition. Englands letzte Versuche. Edward II. Wollte es dann 1321 noch einmal wissen und klopfte mit einer 20.000 Mann starken Armee an. Doch die Schotten ließen den Angriff zunächst einfach ins Leere laufen. Die Armee war zu groß, die Nahrung im Süden Schottlands zu gering. So fiel das Heer schlicht auseinander. Robert plünderte und brandschatzte danach selbstbewusst den Norden von England. Er versuchte sogar, den englischen König gefangen zu nehmen, der entkam wieder einmal knapp. Was für eine Demütigung für Edward II., auch vor seinen Magnaten. All diese Niederlagen machten den englischen König zugänglich für Gespräche. 1323 einigten sich die beiden Reiche auf eine Waffenruhe von 13 Jahren. Roberts Regentschaft. Robert the Bruce hatte es geschafft, in einer instabilen Situation seine internen und externen politischen Gegner loszuwerden. Es entstand wieder ein stabiles Reich mit treuen Magnaten. Schottland war so robust, dass England nahezu schwach wirkte. Edward II. Wurde sogar 1326 bei einem Staatsstreich abgesetzt und sein Sohn Edward III. Nahm nun den Thron ein. Der befand zunächst die Waffenruhe für null und nichtig. Als Robert gerade in Irland weilte, griff der junge englische König Schottland an. Wie gesagt, Schottland war längst robust. Es brauchte jetzt nicht mal mehr die Anwesenheit des Königs. Seine Lieutenants Randolph, Douglas und Mar regelten das für ihn. 1327 war auch Edward III. Besiegt. 1328 sahen endlich auch die Engländer ein, dass sie mit der Übernahme gescheitert waren. Im Vertrag von Edinburgh Northampton gaben sie den Anspruch auf Schottland endgültig auf. Die Unabhängigkeitskriege waren vorüber. Ein Jahr später starb Robert the Bruce. Er hinterließ seinem Sohn ein erneuertes, intaktes, starkes Reich. Als David II. Den Thron bestieg, erkannte endlich auch der Papst die neuen Könige an. Was am Ende übrig bleibt. Das Fehlen eines Thronerben löste 1286 eine Krise aus, die über 40 Jahre dauerte. Sie erzählte weniger die Geschichte einer Nation, wie wir sie heute kennen. Stattdessen zeichnet sie das fragile Bild einer feudalen Gesellschaft im Mittelalter. Ein Wechselspiel zwischen König und Gefolgsleuten, die eigene Machtinteressen verfolgten. Der König nahm dabei die Rolle des Richters und Schlichters ein. War diese Rolle schwach oder vakant, konnten Kräfte von innen und außen das Reich bedrohen. Robert the Bruce gilt heute als strahlender Held. Doch er war auch ein Mörder, ein Thronräuber, ein geschickter Feldherr und ein Mann mit Machtgespür. Er schaffte es, seine persönlichen Ambitionen mit dem Wohl des Reichs zu vereinen. Seine Nachfolger würden dennoch ihre eigenen Kämpfe führen müssen. Am Ende bleibt, Robert the Bruce wahrte die Unabhängigkeit Schottlands. Auch wenn das Reich noch keine Nation im heutigen Sinne war, hätte es die Nation ohne das Reich vielleicht nie gegeben. Das war mein Gewaltritt durch die 40 Jahre zwischen Alexander und Roberts Tod. Ich habe bewusst nicht die Schlachten beleuchtet, sondern versucht, ein mittelalterliches Schottland zu zeigen, ohne Romantik. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Wenn ihr das gut fandet, dann unterstützt mich doch beim Anbieter Steady mit einem Abo. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne sage ich, Chiriandraste, Agus, euch war.